der Amboss-Podcast, Medizin zum Hören. Heute mit einem Kolleginnengespräch zum Thema Phytotherapie. Am Mikrofon sind für euch Britta Verlinden
und Philipp Winghardt,
Ärztin und Arzt aus der Amboss-Redaktion. Ja, die Pflanzenheilkunde ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit selbst. Und es gibt wohl keine Kultur, die nicht versucht hätte, Krankheiten mit Blüten, Wurzeln und Rinden zu heilen oder zu lindern. Und auch heutzutage spielt die Phytotherapie für viele Menschen eine wichtige Rolle. Im globalen Süden aufgrund überlieferter medizinischer Traditionen, zum Teil aber auch, weil sich dort die Menschen chemisch synthetisierte Medikamente einfach nicht leisten können. Im globalen Norden unter anderem, weil sich chemisch-synthetischen Medikamenten vielleicht skeptisch gegenüberstehen oder Phytopharmaka für eine wichtige Ergänzung halten. Allein im Jahr 2020 wurden hierzulande etwa 1,4 Milliarden Euro mit Phytopharmaka umgesetzt. Im Studium nehmen pflanzliche Medikamente allerdings oft nur einen kleinen Platz ein. Die Pflanzenheilkunde, die auf Traditionen und Erfahrungen fußt, scheint nicht so recht zur evidenzbasierten Medizin zu gehören. Aber stimmt das wohl überhaupt? Philipp, du hast dich für unser Gespräch heute tief in die Welt der Phytotherapie begeben. Welche Berührungspunkte hattest du denn bisher selbst damit?
Also ziemlich wenig. Im Studium war das, wie du es gerade schon angesprochen hast, ich glaube, da haben wir mal über Ingwer bei der Reisekrankheit gesprochen und das Johanniskraut mit oralen Kontrazeptiva interagiert. In der Klinik dann, ja, manchmal im Nachtdienst, wenn da um 2 Uhr ein Anruf kam, dass ein Patient nicht schlafen kann und unbedingt ein Medikament haben will, dann war der erste Reflex schon oft, ja, okay, dann gib ihm eine Baldrian. Ich war aber auch ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, was Phytotherapie angeht.
Warum?
Ja, ich hatte da auf jeden Fall einige Vorurteile. Zu wenig kontrollierte, randomisierte klinische Studien, zu große Schwankungen in der Wirkstoffkonzentration, zu viele Nebenwirkungen, ja, sowas.
Und wie stehst du jetzt zu dem Thema?
Ja, auf jeden Fall differenzierter. Also zunächst muss man mal festhalten, das Thema Phytotherapie ist für Patientinnen und Patienten ausgesprochen wichtig. Das zeigt auch dieser große Umsatz, den du da eingangs angesprochen hast. Also 1,4 Milliarden Euro, das ist schon eine Hausnummer. Normalerweise liegt der Umsatz sogar noch höher, um etwa 10%. 2020 gab es da einen Rückgang, am ehesten Corona-bedingt. Und wenn wir uns diese Zahl anschauen, also diese etwa 1,5 Milliarden Euro, dann sehen wir was ziemlich Entscheidendes, nämlich dass 90% davon auf Selbstmedikation entfallen.
Ach so, das heißt, die Leute kaufen Phytopharmaka aus eigenem Antrieb, nicht weil sie ihnen verschrieben werden.
Genau, also sie kaufen sie selbst. Und warum? Da gibt es einige Studien zu. In der aktuellen Forsa-Umfrage beispielsweise gab 1/3 der Befragten an, dass sie Phytopharmaka für besonders gut verträglich halten. Und auch Nebenwirkungen werden als weniger ausgeprägt empfunden. Insgesamt, du hast es ja schon erwähnt, besteht auf jeden Fall eine gewisse Skepsis in Deutschland gegenüber chemisch-synthetischen Medikamenten.
Okay, das Thema ist also eindeutig zu wichtig für die Menschen, als dass man es stiefmütterlich behandeln dürfte. Du hast auch ein paar Vorurteile angesprochen, beispielsweise was die Evidenz und die Wirkstoffkonzentration angeht. Was haben deine Recherchen da ergeben?
Es gibt ja verschiedene Formen der Phytotherapie, also beispielsweise in der traditionellen chinesischen Medizin oder der ayurvedischen Medizin. Ich habe mich mit der rationalen Phytotherapie beschäftigt. Das ist eine Form der Phytotherapie, die einen wissenschaftlichen Ansatz verfolgt. Das heißt, die historisch gewachsenen Erfahrungswerte müssen in der rationalen Phytotherapie auch naturwissenschaftlichen Bewertungsmethoden standhalten. Also beispielsweise eine Wirksamkeit in randomisierten, kontrollierten Doppelblindstudien zeigen, toxikologisch untersucht werden und so weiter. Außerdem standardisierte Herstellungsprozesse und einheitliche Ausgangsstoffe. Das fordert die rationale Phytotherapie auch. Ja, hinsichtlich der rationalen Phytotherapie haben sich meine Vorteile also ziemlich in Luft aufgelöst, wie das ja eigentlich häufig der Fall ist, wenn man sich näher mit einer Sache beschäftigt.
Ja, absolut. Für die Überwachung und Bewertung von Arzneimitteln ist in Europa ja die European Medicines Agency zuständig, besser bekannt als EMA. Und für die Beurteilung von Phytopharmaka, hast du mir gesagt, gibt es innerhalb der EMA eine eigene Einheit, das Committee on Herbal Medicinal Products, also das Komitee für pflanzliche Medizinalprodukte, kurz HMPC. Werden wir heute noch ein paar Mal hören. Wie arbeitet dieses Komitee?
Genau, also das HMPC erstellt für jedes Phytopharmakon eine eigene Arzneimittelmonographie, in der sind dann alle wesentlichen Informationen gesammelt, beispielsweise über Indikation, Wirkung, Zubereitung und so weiter. Außerdem sichtet das Komitee die Studienlage und prüft, wie lange so ein Phytopharmakon überhaupt schon angewendet wird. Und wenn das bereits 10 Jahre erfolgreich in der EU im Einsatz ist und gleichzeitig seine Wirksamkeit und Sicherheit in wenigstens einer qualitativ guten Studie belegt ist, dann bekommt so ein Phytopharmakon den Status VOI.
VOI? Was soll das denn heißen?
Das dachte ich mir, dass du danach fragst. VOI, das steht für Well Established Use. Also vermutlich spricht man es eher WEU. Ich persönlich finde aber VOI kann man sich einfach besser merken.
Alles klar. Also VOI ist gleich mindestens 10 Jahre in der EU im Einsatz plus wissenschaftliche Evidenz. Was aber, wenn für ein Phytopharmakon keine Evidenz vorliegt? Einfach, weil noch keine entsprechende Studie durchgeführt wurde. Ich meine, sind die Medikamente dann raus? Zum Teil sind die ja schon seit Jahrhunderten im Einsatz.
Das stimmt, ja. Und um das adressieren zu können, vergibt das HMPC auch den Status Traditional Use. Den bekommen Phytopharmaka, die länger als 30 Jahre im Einsatz sind, davon mindestens 15 in der EU und bei dem es, wie du es gerade angesprochen hast, eben keine Evidenz für einen Well-Established Use gibt. Ist der Wirkmechanismus aber plausibel und die Sicherheit bestätigt, dann laufen die unter Traditional Use.
Okay, und wenn jetzt jemand ein Phytotherapeutikum mit in die Sprechstunde bringt, woran erkenne ich, ob es well-established ist oder traditional use?
Ja, das kann man leider auf den Medikamentenverpackungen nicht so einfach erkennen, beziehungsweise gar nicht. Das wäre für die Praxis natürlich ziemlich wünschenswert, wenn da drauf stünde well-established use oder traditional use, ist aber leider nicht so. Als Faustregel kann man sich merken, wenn traditionell draufsteht, ist oft traditional drin. Dann liest man dann zum Beispiel traditionell angewendet oder traditionell pflanzliches Arzneimittel oder ähnliches. Wer es dann aber genau wissen will, sollte in die Monographien des HMPC schauen.
Alles klar. Da setzen wir also auf jeden Fall einen Link in die Shownotes. Für wie viele Phytopharmaka hat das HMPC denn Monographien angefertigt?
Vielleicht noch kurz was zu dem Link. Es ist nämlich gar nicht so leicht, in der Suchmaske der EMA diese Monographien so einzustellen, dass man dann bei den Phytopharmaka landet, die den Well-Established-Use-Status haben. Also ich musste da erstmal eine Anfrage an die EMA schicken und mir das erklären lassen. Ich denke, wir setzen da am besten den Link so in die Shownotes, dass er dann gleich zu den Well-Established-Use-Phytopharmaka führt. Wer dann die übrigen Phytopharmaka mit Traditional Use auch sehen möchte, kann ja die entsprechenden Filtereinstellungen rückgängig machen. Ich denke, das ist deutlich leichter und deswegen würde ich vorschlagen, machen wir das so. Was war nochmal deine Frage?
Für wie viele Phytopharmaka das HMPC Monographien angefertigt hat?
Zu 166 und 29 davon, die haben den Well-Established Use Status.
29 von 166, das ist ziemlich wenig.
Ja, das stimmt. Dafür gibt es aber auch einige Gründe. Also häufig fehlen zum Beispiel präklinische Sicherheitsdaten. Die Pharmaka sind ja nicht über den heute üblichen Weg auf den Markt gekommen, sondern die waren ja teilweise einfach schon da seit Jahrhunderten. Und manchmal fehlt dann eben die präklinische Studie dazu. Sobald solche Daten dann aber vorliegen, kann der Status von Traditional Use auch zu Well-Established Use geändert werden.
Alles klar. Dann schauen wir uns doch einige beliebte Phytotherapeutika einfach mal genauer an. Ich würde vorschlagen, wir hangeln uns von oben nach unten durch und starten mit dem Kopf. Spontan fallen mir da affektive Störungen, Demenz, Schlafstörungen ein. Welche Phytotherapeutika kämen da in Frage? Was affektive Störungen angeht, dürfte den meisten ja gleich das Johanniskraut einfallen, das du eingangs auch schon erwähnt hast.
Ja, genau. Und tatsächlich, Johanniskraut ist eines dieser 29 Phytopharmaka mit Status Well-Established Use. Johanniskraut inhibiert die synaptische Wiederaufnahme von Noradrenalin, Serotonin und Dopamin. Und das kann man deswegen bei moderaten depressiven Episoden einsetzen, bei leichten bis moderaten depressiven Episoden.
Und es führt zu Wechselwirkungen.
Richtig. Johanniskraut induziert CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 und interagiert dadurch mit ziemlich vielen Medikamenten. Beispielsweise Fenproquimon, Kontrazeptiva, Tacrolimus, Cyclosporin. Ich würde da eigentlich auf jeden Fall immer einen Wechselwirkungscheck durchführen, bevor ich Johanniskraut verabreiche. Und wegen der Nebenwirkungen, vielleicht nochmal zur Erinnerung, Johanniskraut kann phototoxisch wirken.
Ah ja, das Medikament also gegebenenfalls über die Sommermonate pausieren. Ja, wichtiger Hinweis. Wie sieht's bei Demenzen aus? Hier werden ja oft Ginkgo-Präparate beworben.
Ja, und bei leichter Demenz haben Ginkgo-Präparate tatsächlich auch den Status Well-Established Use. Das HMPC begründet das mit einer Reihe von Studien, in denen sich nach Ginkgo-Einnahme die Gedächtnisleistung verbessert hat. Der Effekt variiert natürlich je nach Studie und das sind insgesamt auch ziemlich viele. Also allein das Quellenverzeichnis, der Paper, auf dem dieser Well-Established-Use-Status fußt, das ist 14 A4 Seiten lang. Wer es ganz genau wissen will, kann sich das natürlich ansehen. Die vom HMPC herangezogenen Quellen, die sind genauso wie die Monographien alle öffentlich einsehbar. So, Ginkgo-Präparate. Der genaue Wirkmechanismus ist noch nicht verstanden. Möglicherweise spielt eine verminderte Blutviskosität eine Rolle und dadurch dann eine verbesserte zerebrale Perfusion.
Verminderte Blutviskosität, das schreit aber auch nach Nebenwirkungen, oder?
Ja, klar. Also das ist ja auch eine Mehr, ne, dass Phytotherapeutika keine Nebenwirkungen hätten. Viele PatientInnen denken das, stimmt natürlich nicht. Ne? Ginkgo-Präparate können zu Blutungen führen, Nasenbluten zum Beispiel, und sollten daher nicht von Schwangeren eingenommen werden und auch nicht von Menschen, die Thrombozytenaggregationshemmer einnehmen oder Antikoagulantien oder an einer Gerinnungsstörung leiden oder ähnliches. Ginkgo wird auch übrigens eingesetzt zur Behandlung von Durchblutungsstörungen, zur Förderung der Mikrozirkulation, wenn jetzt jemand zum Beispiel unter kalten Händen leidet. Dafür hat es dann allerdings nur den Traditional Use Status.
Traditional Use, also wir erinnern uns, länger als 30 Jahre im Einsatz, davon mindestens 15 in der EU, gutes Sicherheitsprofil, Wirkung plausibel, aber nicht ausreichend durch Studien belegt.
Genau.
Okay, dann hatten wir noch Schlafstörungen. Da bin ich jetzt gespannt. Gibt es eine Evidenzbasis für die Wirksamkeit von Baldrian?
Ja, Baldrian hat tatsächlich zur Therapie von Ein- und Durchschlafstörungen den Well-Established-Use-Status. Vor allem die Präparate aus der Wurzel, die zeigten in Meta-Analysen über 60 Studien hinweg positive Effekte auf die Schlafqualität. Welcher Wirkstoff oder welche Wirkstoffe im Baldrian jetzt dafür verantwortlich sind, das weiß man allerdings nicht genau.
Gibt es denn eine Theorie?
Ja, also es könnte an einem Adenosin-1-Rezeptor-Agonismus liegen, der durch Lignane vermittelt wird. Das sind Stoffe, die im Baldrian enthalten sind. Und über diesen Agonismus wird die Ausschüttung von exzitatorischen Neurotransmittern wie Glutamat reduziert. Und das könnte dann zu der sedierenden Wirkung führen. Wie gesagt, genau weiß man es aber noch nicht. Für alle, die Baldrian auch gerne im Nachtdienst geben, hier nochmal offiziell: Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten sind nicht bekannt. Kontraindikation ist lediglich die Allergie gegen Baldrian. Schwangere sollten es nicht einnehmen, weil es da einfach nicht genügend Daten gibt. Und wer noch was dazugeben will oder mal was anderes ausprobieren, auch Hopfendolden bei Schlafstörungen in Kombination mit Baldrian haben den Well-Established Use.
Johanniskraut, Ginkgo, Baldrian und Baldrian plus Hopfendolden. Für Präparate aus diesen Pflanzen hat das HMPC also den Stempel Well-Established Use vergeben. Sehr häufig kommen Phytopharmaka aber auch bei Erkältungssymptomen zum Einsatz, ne? Wie steht es denn da um die Evidenz?
Ja, also Erkältungssymptome sind ja eigentlich die Hauptdomäne der Phytotherapie oder zumindest eine der Hauptdomänen der Phytotherapie in Deutschland. Ein Fünftel aller verkauften Phytopharmaka wird bei Husten eingesetzt. Und es gibt auch Empfehlungen zum Einsatz von Phytopharmaka in Leitlinien, zum Beispiel in der aktuellen S2K-Leitlinie, Diagnostik und Therapie von erwachsenen Patienten mit Husten. Die ist von der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin. Und darin heißt es zum Beispiel, Phytotherapeutika mit in randomisierten, kontrollierten Studien nachgewiesener Wirksamkeit sollten bei klinischem Bedarf für den akuten Erkältungshusten zur Linderung der Intensität und Verkürzung der Dauer des Hustens verordnet werden. Also da steckt drin, akuter Husten bei klinischem Bedarf zur Linderung der Intensität. Ja. Und für akuten Husten, da gibt es auch eine ganze Reihe von Phytotherapeutika mit Well-Established Use-Status.
Ja, ich habe meiner Tochter letztens erst einen Hustensaft mit dem Efeublätterextrakt besorgt. doch vielleicht bevor wir zu den einzelnen Präparaten kommen, wie wird der Nutzen in den klinischen Studien denn quantifiziert? Machen wir das doch mal ganz konkret am Beispiel von Phytopharmaka bei Husten fest. Was testen die da?
Meistens kommt da der Bronchitis Severity Score zum Einsatz, kurz BSS, also auf Deutsch Bronchitis Schweregrad Score. Das ist ein Fragebogen, bei dem StudienteilnehmerInnen ihre Symptome, Husten, Brustschmerzen, Schleimproduktion, Rasselgeräusche und Dyspnoe je nach Schweregrad mit Punkten bewerten können. Und so lässt sich die Symptomlast dann quantifizieren und man kann dann beispielsweise ein Phytopharmakon doppelt verblindet und randomisiert gegen Placebo testen oder gegen anderes Medikament oder wogegen man es halt testen will.
Alles klar. Und welche Phytotherapeutika helfen beim akuten Husten?
Ja, also wie es aussieht, hast du bei deiner Tochter alles richtig gemacht. Den Well-Established-Use-Status als Expektorans bei produktivem Husten haben nämlich tatsächlich Extrakte aus Efeublättern. Auch hier, der Wirkmechanismus ist nicht ganz klar. Man weiß, dass diese Extrakte bronchodilatierend wirken und man kann sie auch mit Thymian kombinieren zum Beispiel. Der enthält ätherische Öle, Thymol und Carvacrol und die wirken antimikrobiell, expektorierend und bronchospasmolytisch. Genau, und sonst gibt es auch weitere Kombinationsprodukte aus Thymian und Primelwurzeln zum Beispiel. Auch da vergab das HMPC den Well-Established-Use-Status.
Viele Menschen nehmen bei Husten ja auch Umcaloabo. Ich nenne jetzt einfach mal die Marke, weil die meisten das Mittel wahrscheinlich nur unter diesem Namen kennen. Wie sieht's denn damit aus?
Ja, das Medikament wird aus der Pelargoniumwurzel gewonnen. Das ist eine Pflanze aus Südafrika. Und pharmakologisch relevant sind darin wahrscheinlich Gerbstoffe und Kumarine. Was die Evidenz angeht, ist das ein ganz spannender Fall. An einer klinischen Studie von Mattes und Kolleginnen nahmen da zum Beispiel 500 Personen teil mit akuter Bronchitis. Und da gab es zwei Arme, Placebo und Verum. Und nach einer Woche zeigten die, die 3x30 Tropfen Verum pro Tag bekommen hatten, eine signifikante Reduktion in diesem Score, in dem BSS. Und das waren in der Verum-Gruppe 6 Punkte und in der Placebo-Gruppe 3 Punkte. Die maximale Punktanzahl im BSS beträgt übrigens 20 Punkte. Und das hat sich das HMPC angesehen, wertete das aber als klinisch nicht relevant genug und deswegen haben Phytopharmaka aus der Pelargonium-Wurzel nur den Traditional-Use-Status. Auch das, das du gerade genannt hast.
Oha. Und was ist mit wahrscheinlich ähnlich beliebt und bekannt, Echinacea?
Das sind Präparate aus dem Purpursonnenhut, also Echinacea purpurea. Die haben den Well-Established-Use-Status für die Prävention und Behandlung von Erkältungen.
Okay, alles klar. Ich denke, dann haben wir die wichtigsten Vertreter abgehakt und machen vielleicht mit gastrointestinalen Beschwerden weiter. Appetitlosigkeit, Obstipation.
Genau, also Magen-Darm-Beschwerden in der Phytotherapie auch sehr wichtig für die Betroffenen. Nach den Erkältungspräparaten werden Phytopharmaka zur Behandlung von Magen-Darm-Beschwerden am zweithäufigsten gekauft. Also auch hier lohnt es sich, gut beraten zu können. Und deswegen finde ich es wichtig, dass du danach fragst. Appetitlosigkeit zuerst, ne?
Ja.
Also da scheint kein Kraut gewachsen zu sein. Zumindest keins mit Well-Established-Use-Status.
Okay, Philipp, 1 Euro ins Phrasenschwein.
Ja, sorry, der musste einfach sein. Nee, also traditionell kommen bei Appetitlosigkeit Bitterstoffe zum Einsatz, wie zum Beispiel Enzianwurzel, Löwenzahn oder auch isländisches Moos ist so ein Bitterstoff. Und die Idee dahinter ist, dass die Bitterstoffe Bitterrezeptoren auf der Zunge stimulieren und so dann die Speichelsekretion anregen und auch den Vagusnerv stimulieren. Die Bitterstoffe laufen aber alle unter Traditional Use. Da hat das HMPC also keine ausreichende Evidenzbasis gesehen, um da den Well-Established-Use-Status zu vergeben. Dann hast du Obstipation angesprochen. Da wiederum gibt es einiges. Rizinusöl hat als Laxans beispielsweise den Well-Established-Use-Status inne. Rizinolsäure, das ist der aktive Metabolit des Rizinusöls, die wirkt auf Prostaglandinrezeptoren und regt so die Darmperistaltik an. Wie bei eigentlich allen Laxantien kann da Kalium verloren gehen, deswegen am besten regelmäßig kontrollieren und Vorsicht bei der Kombination mit Diuretika und Corticosteroiden. Dann natürlich sehr bekannt Leinsamen, auch hier Well-Established-Use-Status für die Behandlung bei Obstipation. In den Samenschalen, da gibt es Schleimstoffe und diese Schleimstoffe, die binden dann Wasser und quellen auf und das wiederum macht dann den Stuhl weich. Da gibt es noch einige weitere Phytopharmaka mit ausreichender Evidenzgrundlage für ein Well-Established-Use bei Obstipation. Das sind jetzt zum Beispiel Präparate aus Aloe, Faulbaumrinde wird da eingesetzt oder zum Beispiel Sennisfrüchte oder Sennisblätter.
Weil du gerade Kalium angesprochen hast, viele Menschen substituieren Kalium, nehmen aber auch Nahrungsergänzungsmittel wie Magnesium, Calcium und Co. Im aktuellen Amboss-Blog-Artikel hast du dich ja auch mit Nahrungsergänzungsmitteln beschäftigt.
Genau, wobei ich da eher auf vielleicht nicht ganz so bekannte Nahrungsergänzungsmittel eingehe, vor allem aus dem Internet. Ich stelle in dem Artikel 5 Präparatgruppen vor, die praxisrelevant sind, weil sie zum Beispiel zu Vergiftungen führen oder mit anderen Medikamenten wechselwirken. Gerade in den sozialen Medien wird da teilweise echt Erstaunliches angepriesen.
Ohne jetzt spoilern zu wollen, wer wissen möchte, was Vitamin B17 ist und warum es zu Blausäurevergiftungen führen kann oder welches Mittel den Artilleriesprengstoff Dinitrophenol enthält, der schaut am besten nach diesem Podcast noch in Philipps Artikel. Ihr findet ihn unter go.ambos.com/Nahrungsergänzungsmittel. Philipp, was mir gerade bei den Phytopharmaka gegen Obstipation noch aufgefallen ist, da waren ja jetzt gar keine Flohsamen dabei.
Oh, ja, klar. Also indische Flohsamen haben auch den Well-Established-Use-Status, habe ich die unterschlagen. Ein ganz anderes Feld, was mich jetzt persönlich erstaunt hat, ist, wie gut die Studienlage zu Pfefferminzöl ist. Da verlassen wir jetzt ein bisschen die Phytotherapeutika gegen Obstipation und wenden uns einem anderen Indikationsbereich zu, nämlich der symptomatischen Linderung von leichten Krämpfen des Magen-Darm-Trakts. Und da zeigt Pfefferminzöl sehr gute Ergebnisse. Das gilt insbesondere für Menschen mit Reizdarm, das hebt das HMPC nochmal extra hervor.
Und kennt man da den Wirkmechanismus?
Ja, also beim Pfefferminzöl wirkt Menthol als Antagonist an Calciumkanälen und reduziert darüber die Kontraktilität der glatten Muskulatur. Und das wirkt dann krampflindernd. In einigen Studien zeigt Pfefferminzöl sogar bessere Ergebnisse bei Magenkrämpfen als Butylscopalamin. Das ist schon was. Wichtig ist aber, das Öl nicht einfach so zu schlucken, sondern es in magensaftresistenten Kapseln einzunehmen. Dann wirkt es auch dort, wo es soll.
Ja, und manche wenden Pfefferminzöl aber auch noch woanders an, ne? Nämlich topisch gegen Spannungskopfschmerz.
Genau, ja. Tatsächlich hat es auch dafür den Well-Established-Use-Status. Menthol wirkt auch auf kältesensible Rezeptoren und die wiederum bewirken dann einen analgetischen Effekt.
Gut zu wissen. Wir wollten uns aber ja eigentlich von oben nach unten durcharbeiten und waren da schon viel weiter. Deswegen die Kopfschmerzen nur als kleiner Einschub. Kommen wir also zum Urogenitaltrakt. Da kennen sich ja viele die Extrakte aus Sägepalmenfrüchten zur Behandlung der benignen Prostatahyperplasie.
Ja, genau. Die gibt's und auch hier ist der Wirkmechanismus nicht endgültig geklärt. Vermutlich hemmen Inhaltsstoffe der Extrakte unter anderem die 5-Alpha-Reduktase. Die spielt im Testosteronstoffwechsel eine wichtige Rolle und vermutlich auch bei der Entstehung der benignen Prostatahyperplasie. Wie genau diese Extrakte aber helfen, ist nicht klar. Was die Wirkung angeht, ist die Studienlage auch nicht eindeutig. Es gibt zwar einige gute, qualitativ gute Studien, die zeigen, dass Sägepalmextrakte besser wirken als ein Placebo und auch vergleichbar gut wie Finasterid oder Tamsulosin. Es gibt aber auch ein etwas älteres Cochrane Review von 2012 und das kommt zum Schluss, dass Sägepalmextrakte nicht besser wirken als ein Placebo. Das sind halt dann so Datenlagen, die das AHMPC vorliegen hat und auswerten muss und die haben das gesichtet und insgesamt kamen sie dann zu dem Ergebnis, dass die Evidenzbasis ausreicht, um den Well-Established-Use-Status zu vergeben. Also Sägepalmextrakte haben den Well-Established-Use-Status. Was für die Praxis noch wichtig ist, auch hier gibt es steigende INR-Werte bei gleichzeitiger Anwendung mit Vitamin-K-Antagonisten.
Da ist also Vorsicht geboten. Was ist denn mit Kürbissamen und Brennnesselwurzel? Das sind ja Phytopharmaka, die auch zur Behandlung der benignen Prostatahyperplasie angeboten werden.
Genau, ja. Aber da hat das HMPC die Studienlage als nicht ausreichend bewertet. Deswegen Traditional Use.
Ach was, okay. Gut, was hast du noch im Angebot?
Ein Phytopharmakon, das dich ziemlich interessieren dürfte, ist der Mönchspfeffer. Du hast ja bald ein Blog-Interview zum PMS, ne? Zum prämenstruellen Syndrom.
Ja, genau genommen geht es um die prämenstruelle dysphorische Störung, PMDS. Das ist eine Unterform des PMS, die auch im neuen ICD-11 eine eigene Diagnose hat. Findet ihr ab kommendem Freitag im Amboss-Blog. Und Mönchspfeffer hilft da ja, ne? Bei verschiedenen Zyklusbeschwerden, richtig?
Genau, ja. In einer Studie mit 187 Frauen, da zeigt der Mönchspfeffer im Vergleich mit einem Placebo deutliche Besserungen bei eben typischen Symptomen wie Reizbarkeit, Stimmungsänderungen, Kopfschmerz oder Brustschmerzen. Und der Effekt könnte durch eine verminderte Prolaktinfreisetzung verursacht werden. Weiß man aber auch hier nicht genau. Auf jeden Fall Mönchspfeffer auch well established. Und für klimakterische Symptome wie Hitzewallungen, Schweißausbrüche, da gibt es auch pflanzliche Präparate, zum Beispiel aus der Traubensilberkerze. Die kommen in Frage und haben auch den well established use Status.
Ihr könnt übrigens einiges auch nochmal im Amboss-Kapitel Phytotherapeutika nachlesen. Da sind verschiedene pflanzliche Medikamente nach Einsatzgebieten sortiert und auch dazu packen wir euch einen Link in die Shownotes. Wir arbeiten uns weiter hinab und kommen zu den Beinen. Jetzt haben wir aber auch bald schon alle 29 Phytopharmaka mit Well-Established Use besprochen.
Ja, viele sind es nicht mehr, glaube ich. Haben ja schon einige. Gut, die Beine. Also Rosskastanien. Die sind beispielsweise zur Therapie der CVI geeignet, also der chronisch-venösen Insuffizienz, und haben dafür auch den Well-Established-Use-Status. Nach 12 Wochen Anwendung, da zeigten in einer Studie Rosskastanien im Vergleich zu einem Placebo eine signifikante Reduktion des Beinumfangs, ungefähr 25%. Und das entspricht auch ungefähr der Wirkung von Kompressionsstrümpfen. Das ist also ganz ordentlich. Und auch eine Meta-Analyse von 17 Studien zeigte neben dieser Reduktion der Ödeme auch eine signifikante Reduktion von Juckreiz und Schmerzen, die ja auch oft durch eine CVI verursacht werden. Hier also Well-Established-Use-Status. Und auch Präparate aus Weinblättern zeigen eine gute Wirksamkeit zur Behandlung der CVI.
Und was steckt da pharmakologisch dahinter?
Auch hier weiß man es nicht genau. Vielleicht eine Modulation des venösen Gefäßstatus, ist unbekannt. Ich persönlich, also klar, ist frustrierend, wenn man es nicht weiß. Ich finde es aber auch immer ziemlich spannend, weil ich dann hoffe, dass es bald jemand rausfindet. Vielleicht ja jemand aus unserer Hörerschaft. Wäre ja klasse, vielleicht fasst sich ja jemand ein Herz und fängt an zu forschen.
Super. Werfen wir vielleicht zuletzt noch einen Blick auf pflanzliche Energetika. ASS wird ja aus der Weidenrinde zum Beispiel gewonnen. Die dürfte also eine Rolle spielen?
Genau, ja. Also Weidenpräparate können beispielsweise bei lumbalen Rückenschmerzen eingesetzt werden. Auch die haben den Well-Established-Use-Status. Bei Muskelschmerzen können Präparate helfen aus Cayenne-Pfefferfrüchten.
In der Indikation kennt man ja auch die Arnika-Präparate, oder?
Ja, das stimmt. Hier hat das HMPC aber beispielsweise die geringe Anzahl an ProbandInnen in den vorhandenen Studien kritisiert. Arnika-Präparate haben daher nur Traditional-Use-Status. Das zeigt aber auch nochmal ganz gut, worum es sich dabei handelt. Also bei diesen Einordnungen Well-Established-Use und Traditional-Use. Das HMPC sichtet die aktuell vorliegenden Studien.
Ja, das heißt, ein Präparat, das heute noch nicht als Well-Established gilt, kann es noch werden.
Genau. Und deswegen würde ich persönlich PatientInnen, die jetzt mit einem Phytopharmakon zufrieden sind, das aber vielleicht nur Traditional Use hat, das jetzt nicht ausreden, wenn es noch kein Well-Established Use hat. Trotz allem kann natürlich diese Einordnung des HMPC ziemlich hilfreich sein, bei der Beratung auch eine große Stütze sein, zum Beispiel bei der Erstverordnung oder wenn PatientInnen mit einem Präparat nicht zufrieden sind und dann auf ein anderes pflanzliches Medikament wechseln wollen.
Ja, dabei kann dieser Podcast künftig vielleicht eine kleine Stütze sein. In den Shownotes findet ihr natürlich auch ein Übersichtsverzeichnis, falls ihr die einzelnen Präparate noch einmal nachhören wollt. Vielleicht noch eine letzte Frage. Hast du denn einen Lieblingsphytopharmakon?
Ja, Hopfendolden.
Na dann, Prost. Danke, Philipp. Und bei euch zu Hause bedanke ich mich herzlich fürs Zuhören. Und nicht vergessen, keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Das gilt natürlich auch für pflanzliche Arzneimittel. Mit Amboss behaltet ihr den Überblick dank der integrierten IFAB-Arzneimitteldatenbank mit über 60.000 Wirkstoffen und Handelspräparaten. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Den Amboss-Blog findet ihr unter go.amboss.com/blog. Alle Infos zum Amboss-Podcast und der Amboss-Wissensplattform findet ihr unter go.amboss.com/podcast.